Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der große Schock ist ausgeblieben. Eins aber ist nach der aktuellen PISA-Studie klar: Mit der diagnostizierten Mittelmäßigkeit will man sich nicht zufrieden geben. Deshalb müssen ein paar reelle Probleme im Schulalltag angegangen werden. Das lange Warten auf ein Konzept für das digitale Klassenzimmer etwa. Andere Länder haben uns da längst überholt. Und auch die maroden Schulen sind ein Dauerärgernis. In Berlin haben Lehrer und Eltern jetzt die Nase voll und eine gute Idee für saubere Klassenzimmer und Toiletten. Zwei unserer Themen heute an Tag 1 nach der PISA-Studie. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Früher wurden im deutsch-dänischen Grenzgebiet Kriege geführt. Heute leben die Menschen friedlich auf beiden Seiten miteinander. Wo die eine Kultur anfängt und die andere endet, lässt sich gar nicht so einfach sagen. Aber beim digitalen Lernen trennen beide Länder Welten. Denn Smartphones und Laptops sind in den dänischen Klassenzimmern vollkommen selbstverständlich. Und das schon eine ganze Zeit. Das hat kürzlich auch die internationale Studie ICILS gezeigt. Sie hat die digitalen Kompetenzen von 8-Klässlern untersucht. Deutschland landete unter den 14 Ländern, wie auch bei der PISA-Studie, im Mittelfeld. Dort hatte auch Dänemark bei der letzten Studie 2013 seinen Platz. Doch jetzt ging es mit einem großen Sprung ganz nach oben. Und das kommt nicht von ungefähr. Und deshalb haben wir unseren Reporter Johannes Kulms losgeschickt, die Gründe zu recherchieren.
An der deutschen Schule in Sønderborg zeigt sich an diesem Morgen, wie lässig Altes und Neues zusammengehen. Im Dänischunterricht der 6. Klasse schauen sich die 12- und 13-Jährigen ein Musikvideo an. Der Rapper Isam B. hat das berühmte Gedicht »I Danmark er jo født« des Schriftstellers Hans Christian Andersen vertont. Jon und Boris schauen abwechselnd aufs Video und ins Lehrbuch und suchen nach Bezügen zur Natur und zur dänischen Geschichte.
Über Strände und das Wasser, so und Meer und über die Wälder.
Ich habe noch nicht so gut geguckt.
Er müsse die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt abholen, sagt Dänischlehrer Mikkel Siebenkees. Auch bei der Vermittlung des Nationaldichters Andersen helfe der Einsatz von Smartphones und Laptops.
Also das Gedicht nur für sich alleine ist, glaube ich, wenig interessant für die Schüler. Wenn da ein Rap dazukommt oder irgendwas aus ihrer Lebenswelt, dann wird es interessanter, glaube ich.
Dass die dänischen Schulen bei der internationalen Vergleichsstudie ICLS so gut abschneiden, habe ihn nicht überrascht, sagt Schulleiter Thomas Mühlhausen. Insgesamt sei die Digitalisierung im Königreich viel weiter im Alltag. Unterschriften und Stempel auf Papier und auf Behördenformularen seien überholt.
Wenn man es ganz ehrlich hat, sich scheiden zu lassen, ist es eine Sache von 60 Sekunden und man drückt zwei Knöpfe und bekommt seine Schlüsselzahlen über seine Schlüssel-App und dann ist man geschieden.
Umgerechnet 1 Milliarde Euro hat die Regierung in Kopenhagen in den letzten Jahren für die Digitalisierung der Bildungseinrichtungen in die Hand genommen. Fast alle Schulen im Königreich haben ein stabiles WLAN. Und der Einsatz von digitalen Lernmitteln ist selbstverständlich. Schon früh lernen die Kinder in Sønderborg zum Beispiel mit Hilfe der Computer Zeitungen zu entwerfen, Umfragen digital auszuwerten oder Videos zu schneiden. Viele Unterrichtsmaterialien seien nur noch digital zu haben, sagt Schulleiter Mühlhausen. Ihm ist aber auch wichtig zu unterstreichen, dass doch noch einige Kulturtechniken und Fähigkeiten ganz oldschool vermittelt werden müssen.
Gerade wenn man jetzt in den Unterstufenbereich geht, da ist es ja schon wichtig, dass aufgrund der feinmotorischen Entwicklung, gerade in dieser Altersstufe, auch Handschrift und Papier und so weiter noch eine große Rolle spielt. Das ist ja allgemein bekannt, dass viele Kinder gar nicht mehr im Grundschulalter ausschneiden können, eine Schere bedienen können.
Im Matheunterricht der 9. Klasse steht heute Kombinatorik auf dem Plan. Zu Beginn zeigt das Smartboard wie fast jede Stunde ein Lernvideo. Kurz darauf machen sich die Jugendlichen an die Aufgabenbearbeitung an ihren Laptops. Lehrer Mirko Poppe läuft derweil mit seinem Tablet durch den Raum, beantwortet Fragen und kann immer wieder auf seinem Bildschirm sehen, wer genau gerade bei welcher Aufgabe steht und wie die Fehlerquote ausfällt. Einfach zu erkennen an einer Art Ampelsystem.
Grün ist natürlich immer schön. Ich würde jetzt bei 2, 3, wo das denn sehr auffällig ist, dass sehr viel rot ist, nochmal gucken, was da denn los war und vor allem auch, ob sie, so wie Cheyenne es auch gerade sagte, dass man aus dem Fehler auch gelernt hat, also dass man jetzt darauf aufmerksam geworden ist.
Mirko Poppe hat lange in Deutschland Mathematik und Physik unterrichtet. In Dänemark lege man großen Wert auf Tests und Vergleiche, so sein Eindruck. Dafür sei der Einsatz von digitalen Lernmitteln hilfreich. Natürlich kennt Poppe auch die großen Bedenken in Deutschland mit Blick auf den Datenschutz. Um den zu gewährleisten, sei mit dem dänischen Softwarelieferanten eine Vereinbarung getroffen worden.
Also es ist sozusagen von denen abgesichert, die gewährleisten uns, wir machen nur das und das und das. Die sind nur für eure statistischen Zwecke zur Verfügung und wenn die Schüler nicht mehr an der Schule sind, dann werden die gelöscht.
Mira ist vor etwa 2 Jahren von Thüringen nach Sonderborg gezogen. Sie erinnert sich noch an den Matheunterricht in Deutschland mit Heft, Buch und Vorrechnen an der Tafel. Ihr gefällt der dänische Ansatz, selber zu recherchieren und die Aufgaben am Bildschirm zu lösen.
So, finde ich, kann man das viel besser lernen am Computer, so, weil man in seinem eigenen Tempo da vorgehen kann.
Geflasht sei er gewesen, sagt Jannik, als er vor einem Jahr von Schleswig nach Dänemark zog und hier den Schulbetrieb kennenlernte. Ist digitales Lernen automatisch besser?
Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde, man kann natürlich auch besser lernen, aber natürlich bringt das auch ein paar Verlockungen, dass man irgendwie auch in der Stunde ein bisschen spielt irgendwie. Aber das legt sich auch mit der Zeit so. Also, aber es ist eigentlich eine ganz gute Alternative. So.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Angesichts der PISA-Studie ist gestern der Integrationsbericht der Bundesregierung vielleicht ein bisschen untergegangen. Dabei waren es sehr interessante Schlüsse, die die Integrationsbeauftragte Annette Wiedmann-Mautz da gezogen hat. Sie forderte zum Beispiel Sprachförderung schon bei den Kleinsten, also im Kindergarten. Denn wir wissen, Spracherwerb ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Um verunsicherten Eltern mit Vorschulkindern einen Anhaltspunkt zu geben, ob ihr Nachwuchs altersgerecht sprechen kann, gibt es jetzt eine App auf dem Markt. Der Name Babylex. Christian Röther hat sie für uns testen lassen.
Ola, was ist das?
Auch ein Ball.
Was ist das hier? Guck mal.
Ein Dinosaurier.
Dinosaurier. Und das?
Ein Gitarre.
Paula kennt schon eine ganze Menge Wörter. Wie viele genau, das testen ihre Eltern Maren und Frank gerade mit einer App.
Feuerwehr kann sie auch sagen, weil sie die Autos spannend findet. Morgen kann sie sagen.
Ja.
Mensch.
Paula, sagst du Mensch?
Dazu sagt Paula lieber nichts. Dafür verrät sie, wie alt sie ist.
2 Jahre.
2 Jahre. Und einen Monat und ein paar Tage. Das genaue Alter ist wichtig für den Test. Denn die App vergleicht Paulas Ergebnis mit gleichaltrigen Kindern. Frank liest es vor.
Ihr Kind kann mehr Wörter sagen als 97% der Kinder.
Paula hat also ein ziemlich gutes Ergebnis. Sie kann laut der App schon fast 550 Wörter sagen.
Also ich glaube das einfach mal, was die App sagt.
Die App hat für den Test 25 Wörter vorgegeben. Und Frank und Maren mussten sagen, ob Paula die Wörter schon spricht. Das Gesamtergebnis ist dann eine Schätzung der App, ein Schnelltest. Er dauert keine 2 Minuten. An ihrem Institut testet Nivedita Mani, Professorin an der Universität Göttingen, Kinder auch sehr viel ausführlicher. Über 45 Minuten fragt sie mehrere hundert Wörter ab. Mit einem Kollegen aus Oslo hat sie nun den Schnelltest per App entwickelt.
Das haben wir zuerst einfach nur für unsere Forschung verwendet, dass die Eltern einfach mal eine Antwort auf diese 25 Wörter gegeben haben und dadurch wir feststellen können, wie viele Wörter diese Kinder können.
Nivedita Mani ist Psychologin, genauer Sprachpsychologin. Sie erforscht, wie Kinder sprechen lernen. Dafür machen sie und ihr Team verschiedene Tests mit den Kindern, etwa zum Hörverständnis oder zum Wortschatz. Und sie befragen auch die Eltern.
Wir haben täglich Eltern, die uns besuchen und uns unterstützen in unserer Forschung. Und wir haben gesagt, wir könnten auch diese Algorithmen für die Eltern zur Verfügung stellen, dass sie mal selber ein bisschen spielen können und selber die Entwicklung ihres Kindes verfolgen können.
Die App heißt Babylex, kostet nichts und schickt die Ergebnisse aus Datenschutzgründen auch nicht an die Forschenden, sagt Nivedita Mani. Die App greift auf eine Datenbank der Universität Stanford zu und vergleicht das Testergebnis, zum Beispiel von Paula, mit den Ergebnissen von hunderten anderen Kindern, die dieselbe Muttersprache haben. Aber was, wenn dabei ein schlechtes Ergebnis rauskommt? Müssen die Eltern sich dann Sorgen machen?
Auf keinen Fall. Eine richtige Einschätzung, ob ein Kind Sprachentwicklungsprobleme hat, kommt nicht nur von so einer Fragebogen, aber es kommt auch von mehreren Tests, die nur ein Arzt durchführen kann.
Die App kann also nur Hinweise liefern, aber keine Diagnose. Auch weil Kinder unterschiedlich schnell sprechen lernen.
Mit etwa 24 Monaten, die Hälfte der Kinder können mehr als 400 Wörter. Und dann gibt es auch Kinder, die 50 Wörter kennen. Das heißt, es gibt eine riesen Variabilität hier in die Wörter, die Kinder können. Und solange das Kind in seiner Wachstumskurve bleibt, ist das das Wichtigste.
Mit der App können Eltern auch beobachten, wie sich der Wortschatz ihres Kindes entwickelt. Denn sie können den Test beliebig oft wiederholen. Aber können sie aus den Ergebnissen auch folgern, wie gut ihr Kind generell lernt, später in der Schule?
Es gibt Studien, die sagen, dass tatsächlich der Fall ist, dass ein Kind, der einen kleineren Wortschatz mit 3 Jahren hat, auch später Schwierigkeiten in die Schule hat.
Deshalb ist es wichtig, Probleme bei der Sprachentwicklung frühzeitig zu erkennen und anzugehen. Denn was auch immer das Kind am Sprechenlernen hindert,
diese Faktoren können auch später die Schulerfahrung des Kindes beeinflussen.
Diese Faktoren können körperlich sein oder psychisch oder auch sozial, wenn ein Kind zum Beispiel nur wenig Sprache hört und die Sprache nicht kindgerecht ist. Entsprechend lautet ein ganz einfacher Tipp der Sprachpsychologin Nivedita Mani:
Kinder lernen Sprache schneller, je mehr Sprache sie hören.
Vielleicht ist das der Grund, warum Paula schon so viele Wörter kennt. Denn sie lässt sich jeden Tag mehrfach etwas vorlesen.
Schmutzige Toiletten und Waschbecken, dreckige Flure und Klassenzimmer sind ein leidiges Dauerthema an deutschen Schulen und auch immer wieder hier bei uns bei Campus und Karriere. Unangenehm ist das für Schüler und Lehrer und für alle Beteiligten alles andere als eine gute Lernumgebung. Die Berliner Initiative Schule in Not will das ändern. Die Aktivisten sind überzeugt, wenn die Putzkräfte nicht mehr wie aktuell von outgesourcten privaten Firmen kommen, sondern direkt bei den Bezirken angestellt sind, werden auch die Schulen wieder sauberer. Für ihr Bürgerbegehren sammeln sie noch bis Ende des Jahres Unterschriften. Wie dramatisch die Situation an manchen Berliner Schulen tatsächlich ist, hat sich Manfred Götzke angeschaut.
Hausmeister Detlef Bading führt zu den Toiletten der Fritz-Carsten-Gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln. Momentan sind sie mal sauber, sagt er. Ausnahmsweise.
Normalerweise riecht man auf dem Flur, wo die Toiletten sind, die brauchen sie nicht beschriften. In dem Pissbeckenpapier, alles läuft über, es stinkt extrem, weil die Spülung dann nicht benutzt wird oder nicht funktioniert.
Dann geht's die Treppen hoch in den ersten Stock des über 100 Jahre alten Schultraktes. Auf dem Linoleumstufenbelag haben sie Staub, Dreck, Kaugummireste aus den letzten Jahren festgetreten. In den Ecken sieht es ganz ähnlich aus.
Alles kaputt, ist ewig schlecht gereinigt worden. Man sieht in den Ecken den Dreck, den kriegt keiner mehr sauber, weil es Jahre nicht gemacht wurde.
Weiter geht's durch den staubigen Flur, vorbei an einem Waschbecken neben einem Klassenraum. Er ist voller rostig-brauner Schlieren. Dass es mal weiß gewesen ist, kaum mehr zu erkennen.
Sowas von verkeimt und verdreckt, die Waschbecken, so sehen aber fast alle aus. Meistens sind die auch verstopft, weil die Kinder machen Papier rein.
Ein Desaster. Bading hat deshalb gemeinsam mit dem Politiklehrer Philipp Dehne und anderen Neuköllner Lehrern und Eltern das Bürgerbegehren Schule in Not gestartet. Sie setzen sich dafür ein, dass Putzkräfte nicht mehr wie jetzt von privaten Reinigungsfirmen kommen, sondern wieder direkt beim Bezirk eingestellt werden, sagt Dehne.
Also im öffentlichen Dienst, dass sie mehr Zeit für ihre Arbeit bekommen und dass sie auch feste Arbeitsplätze an den Schulen haben. Also es gibt ja eine riesige Fluktuation, mal sind Reinigungskräfte für ein paar Wochen da, mal für ein paar Monate. Jeder Mensch hat Wertschätzung verdient. Das gilt für Reinigungskräfte, genauso wie für Lehrerinnen und Erzieherinnen, und gute Arbeit braucht Zeit. Deswegen sind unsere Forderungen wichtig, damit eben diese Arbeitsbedingungen, also die Arbeit wieder leistbar ist, Menschen sich wertgeschätzt fühlen, aber auch Menschen überhaupt von ihrer Arbeit leben können.
Heute sei es für die oft schlecht bezahlten Putzkräfte schlicht unmöglich, Klos, Flure und Klassenräume in der eingeplanten Zeit zu reinigen, meint Dehne. Entsprechend sehen sie aus. Davon abgesehen, hätten die Schüler mehr Respekt vor Putzkräften, die sie über Jahre hinweg kennen. Sie würden dann selbst mehr auf Sauberkeit achten.
Wir wollen, dass sie wieder fester Bestandteil des Schullebens werden und auch wieder dadurch eine Beziehung aufgebaut werden kann zwischen den anderen Mitarbeitern und den Reinigungskräften, aber auch zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Reinigungskräften.
Dehne und Bading setzen sich in einen der Klassenräume. Auch hier ist es nicht sauber, der Parkettboden aufgequollen, in den Ritzen Staub und Dreck. Keine angenehme Lernumgebung.
Wir sind wirklich als Schule Not, als Initiative an praktisch allen Neuköllner Schulen unterwegs. Das, was wir hören, ist relativ ähnlich. Also die meisten Schulen sagen, es gibt massive Probleme mit der Reinigung. Die Gründe sind immer die gleichen. Zu wenig Zeit, es wurde outgesourced. Es ist aber nicht nur Neukölln, das ist ein Berliner Problem. Das ist uns ganz wichtig.
Wenn sich Bading und Dehne mit ihrem Plan durchsetzen wollen, müssen sie in einem ersten Schritt bis Ende Dezember 7000 Unterschriften im Bezirk sammeln. Dann kann der Bezirk das Bürgerbegehren prüfen und umsetzen. Tut er es nicht, kommt es nach einer weiteren Hürde zu einem Bürgerentscheid.
Wir rennen in der Regel offene Türen ein und sagen, endlich macht mal jemand was.
Der Adressat des Begehrens, Bezirksbürgermeister Martin Hiekel von der SPD, lässt offen, wie er mit den Plänen umgehen will. Die Initiative müsse erstmal belegen, dass direkt beschäftigte Putzkräfte wirklich für sauberere Schulen sorgen.
Sofern es nachweisbar auch eine Verbesserung an den Schulen gibt, bin ich für alle möglichen Lösungsoptionen offen. Ich weiß allerdings, dass in der Vergangenheit, als die Leute auch direkt kommunal angestellt waren, die Leistungen nicht zwingend besser gewesen sind. Also es ist nicht das Allheilmittel.
Die Initiative hält dagegen, in Städten wie Freiburg oder Hamburg, die mit eigenen Putzkräften arbeiten, seien die Schulen durchaus sauberer. So oder so fehle dem Bezirk das Geld, um die Putzkräfte selbst einzustellen, meint Bezirksbürgermeister Hiekel.
Wir brauchen die Stellen dazu, das alles haben wir nicht, oder wir können woanders Stellen kürzen. Aber ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders und auch nicht im Sinne der Schule in Not. Ich glaube, das wollen die nicht, die wollen das zusätzlich mit dazu. Und damit ist es eine Aufgabe, die auf Landesebene gelöst werden muss, die allerdings, sage ich auch immer, kurzfristig auch nicht so einfach lösbar ist.
Ganz unpassend wäre das nicht. Schließlich haben sich inzwischen ähnliche Bürgerbegehren in 7 weiteren Berliner Bezirken gebildet. Nicht nur in Neukölln ist Schule in Not, wenn es um Sauberkeit geht.
Von anderen Ländern lernen, nicht nur nach der PISA-Studie, hilft vielleicht der Blick über den Tellerrand. Ein Beispiel wollen wir Ihnen jetzt vorstellen, in dem es um Jugendkriminalität geht. Besonders nach erschreckenden Fällen von Schlägereien oder gewaltsamen Übergriffen bei uns immer wieder ein großes Thema. Besonders dann, wenn die Täter erst 14, 15 Jahre alt sind. Jugendkriminalität fängt ja meist mit kleinen Delikten an, mit Ladendiebstahl zum Beispiel oder Beleidigung. In den USA hat man schon vor vielen Jahren für solche Fälle die Teen Courts eingeführt, Schülergerichte. Das heißt, die Gleichaltrigen an der Schule urteilen über den Täter und verhängen auch Strafen. Eine Langzeitstudie ebenfalls aus den USA zeigt, dadurch wird die Rückfallquote unter den Jugendlichen tatsächlich geringer. Und so hat man sich die Schülergerichte auch in Deutschland abgeguckt, in Chemnitz zum Beispiel.
Ein länglicher Raum im 2. Stock der Arbeiterwohlfahrt in Chemnitz. Hier ist das Büro von Anja Henschel. Aktenschränke, 2 Schreibtische und ein Besprechungstisch. Die Sozialpädagogin zeigt auf eine kleine Skulptur auf einem der Schränke.
Das ist praktisch eine Tonplastik, die ein Jugendlicher als Sanktion erarbeiten sollte. Da ging es, glaube ich, um Diebstahl. Und der hat erzählt, dass er sich gerne in der Schul-AG mit Ton und mit Töpfersachen beschäftigt und hat in dieser AG dann dieses Ergebnis geliefert. Also soll, denke ich, in der Hand sein und Geld rinnt durch diese Hand.
Die Tonplastik ist das Ergebnis eines Schülergerichts. Diese Schülergerichte, auch Schülergremien genannt, gibt es in einigen Bundesländern. Mehrere hundert minderschwere Fälle werden pro Jahr so unter Jugendlichen ausgehandelt. Von Bedrohung und Beleidigung über Ladendiebstahl bis hin zu Drogendelikten. In Chemnitz finden sie im Büro von Anja Henschel statt. Eine der Chemnitzer Schülerrichterinnen ist Livia Leithold. Die 19-Jährige hat in diesem Jahr Abitur gemacht und engagiert sich seit rund 2 Jahren ehrenamtlich als Schülerrichterin.
Ich glaube, ich erinnere mich an einen Fall. Es ging um Betäubungsmittel, also um Drogen. Und diejenige hatte über einen Boxer geschrieben, der durch Drogenmissbrauch sozusagen seine Karriere den Bach herunterging und hat damit gemerkt, was sind wirklich die Folgen von der bestimmten Droge, die er genommen hat oder die er besessen hat.
Seit 2010 gibt es das Schülergericht in Chemnitz. Werden die Täterinnen und Täter erwischt und angezeigt, landen die Fälle bei ausreichendem Tatverdacht auf dem Tisch der Staatsanwaltschaft. Von dort werden sie unter Umständen weitervermittelt an Anja Henschel und jeweils 3 Schülerrichterinnen und Richter. Die 3 Jugendlichen sollen sich ein eigenes Bild von den Tatumständen machen. Dafür bekommen sie vorab die Akte der Staatsanwaltschaft. Letztlich gehe es darum, die Täterin oder den Täter besser zu verstehen und sie im Gespräch zum Nachdenken über ihr Verhalten anzuregen, sagt Livia Leithold.
Wir wissen, was im Groben dasteht, deswegen fragen wir auch danach, aber nicht sag uns, was in der Akte steht, sondern sag uns, wie du das empfunden hast, wie denkst du jetzt darüber oder frag nochmal nach ein paar Sachen, damit wir alle Informationen am Ende vom Täter selber erfahren.
Am Ende des Treffens vereinbaren das Schülergericht und der Täter oder die Täterin eine Sanktion. Das kann ein Aufsatz sein, eine Fotokollage, eine Holzarbeit oder eben eine Figur aus Ton, wie sie auf dem Regal im unscheinbar wirkenden Schülergerichtsbüro steht. Hält der Täter sich nicht an die vereinbarte Sanktion, geht das Verfahren wieder zurück an die Staatsanwaltschaft. Klaus Schlaab war selbst einmal Richter und ist heute als Jugendstaatsanwalt am Amtsgericht Chemnitz für die Schülergerichte verantwortlich. Gerade bei Jugendlichen hätte dieses Format einen Vorteil gegenüber den Mitteln der Strafverfolgungsbehörden.
Dass, wenn man auf gleicher Ebene ist, altersmäßig und auch erfahrungsmäßig, der Delinquent vielleicht eher irgendwelche Erziehungsmaßregeln annimmt, als wie wenn sie ihm von oben herunter diktiert werden und er dies als lästige Autorität empfindet.
Doch nicht für jede Täterin und jeden Täter ist ein Schülergericht geeignet, sagt Staatsanwalt Schlaab. Die Jugendlichen müssen ihre Tat eingestanden haben, sie müssen ausreichend Deutsch sprechen und sie oder ihre Eltern müssen der Maßnahme zustimmen.
Vor allem müssen es Ersttäter sein, also einen harten Jungen, den wir schon 10, 15 Mal hatten, der wird sich durch Schülerrichter nicht beeindrucken lassen.
Nur noch 6 Fälle hat das Chemnitzer Schülergericht im vergangenen Jahr verhandelt. Bei dessen Einführung waren es noch 20. Das liege auch an den unterschiedlichen Lebensrealitäten der Jugendlichen, sagt Schlaab.
Die Gruppe, aus der die Schülerrichter kommen und die Gruppe, aus der die entsprechenden Delinquenten kommen, sollten sich nicht allzu sehr unterscheiden.
Denn wenn Schülerrichter und Täter aus vollkommen unterschiedlichen Milieus stammten, könne schwerlich ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden, meinen auch Kritikerinnen wie Theresia Höhing. Die Professorin für Recht der Kindheit und der Jugend an der Universität Kassel und Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen sieht in den Schülergerichten einen unverhältnismäßigen Aufwand.
Ist das nicht ein bisschen drüber für irgendwas, wo ja schon das erwischt worden gewesen ist, die Vernehmung gewesen ist und für die allermeisten das auch reicht, um nicht weiter straffällig zu werden?
Stattdessen könnten viele Verfahren eingestellt werden, sagt Höhing. Denn sonst bestehe eine reale Gefahr, dass gestraft werde, wo es eigentlich nicht nötig ist.
Die Situation als solche erzeugt ja auch so eine Dynamik, sich jetzt was besonders Tolles auszudenken. Und nicht zum Beispiel zu sagen, naja, mal ehrlich, der hat den Schaden wieder gut gemacht. Die haben das zu Hause alles besprochen. Eigentlich kann es jetzt auch damit gut sein.
Ob das Verfahren dazu führt, dass Täterinnen und Täter nicht wieder rückfällig werden, ist nicht bekannt. Eindeutige Forschungsergebnisse zu bestehenden Schülergerichten gibt es bislang nicht. Und auch in Chemnitz wird nicht dokumentiert, wie es mit den sanktionierten Jugendlichen weitergeht. Für die Staatsanwaltschaften und Gerichte könnten die Schülergerichte jedoch einen langfristigen Nutzen haben, der nichts mehr mit dem einzelnen Fall zu tun hat. Verhältnismäßig viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wie Klaus Schlaab gehen bald in Rente.
Und es wäre zu wünschen, dass vielleicht der ein oder andere Schülergerichter dann irgendwann mal, ja, mein Nachfolger oder Nachnachfolger wird. Das wäre, hätte ich nichts dagegen.
Zumindest in einem Fall könnte sich dieser Wunsch erfüllen. Schülerrichterin Livia Leithold beginnt im kommenden Semester ihr Jurastudium.
Schüler als Richter, wie ein Schülergericht in Chemnitz arbeitet, hat sich Timo Stuckenberg für uns angeschaut. Und gleich in den Nachrichten hören Sie, was der Bundespräsident zur aktuellen PISA-Studie zu sagen hat. Er fordert nämlich mehr Gerechtigkeit im deutschen Bildungssystem. Mehr dazu gleich um 15 Uhr. Das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Stefanie Giebert. Einen schönen Radionachmittag wünsche ich Ihnen noch. Tschüss.